Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen und wir lesen gemeinsam 1. Korinther Kapitel 1 ab Vers 4. 1. Korinther 1 ab Vers 4. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Paulus dankt für die Gemeinde in Korinth. Diese Gemeinde hat die Gnade Gottes angenommen und es geschahen gewaltige Auswirkungen im Leben der Einzelnen in dieser Gemeinde. Auch wir kennen die Gnade Gottes und auch in unserem Leben möchte diese Gnade Gottes große Auswirkungen haben. Aber bevor wir über diese Auswirkungen reden können, möchte ich doch einige Gedanken über die Gnade selber ausführen. Wir brauchen deshalb die göttliche Gnade, weil wir Menschen von Natur aus Sünder sind. Und als Sünder sind wir von dem heiligen Gott getrennt, da Gott in seiner Heiligkeit eine jede Sünde verabscheut in unserem Leben. Und in seiner Gerechtigkeit fordert er sogar die ewige Bestrafung unserer Sünden. Und nun hat Gott in seiner unendlich großen Liebe seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Man muss sich das vorstellen, Jesus war von Ewigkeit her, hatte nie einen Anfang und war bereit, um unsere Sünde willen hier auf diese Erde zu kommen. Er, der heilige Gott, wurde Mensch, ohne aber sein Gottsein zu verlieren. Das war ein Wunder aller Wunder. Auf der einen Seite Mensch, auf der anderen Seite ganz Gott. Und nach einem sündlosen Leben war Jesus bereit, die Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Und er war anschließend bereit, die Strafe, die wir ewig hätte treffen müssen, über sich ergehen zu lassen. Deshalb starb er am Kreuz von Golgatha. Und Gott, Vater, hat diesen Jesus auferweckt, Jesus lebt heute. Und nun macht Jesus allen Menschen das Angebot und sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Und ich schenke dir eine neue Stellung vor Gott, nämlich die Stellung der Gotteskindschaft. Eigentlich, und das bewegt mich immer bis ins Tiefste, sollten alle Menschen dankend vor Gott niederfallen und sagen, wunderbar, dieses Angebot, was hier uns angeboten wird. Und dieses Angebot Gottes nennt man Gnade. Wir haben das in keiner Weise verdient. Also wenn ich von irgendjemand etwas bekomme, ist das meistens, weil ich das ein bisschen verdient habe. Aber hier, das haben wir in keiner Weise verdient. Gott macht einfach dieses Angebot und sagt, ich schenke dir diese Gnade. Aber das Gewaltige ist hier, er erwartet, dass wir diese Gnade auch annehmen. Er drängt uns dieses Geschenk nicht auf, er bietet es an. Und eigentlich sollte man denken, dass die meisten Menschen sagen, danke. Aber viele Menschen gehen an diesem Geschenk vorbei. Diese Gnade nimmt ein Mensch so an, dass er in Reue Jesus seine Sünden bekennt. Eigentlich ein Wunder, dass wir das dürfen. Aber ich habe jetzt mit vielen Menschen, die sterbend sind oder schwer krank, hatte ich ein Gespräch und suchte ihnen zu zeigen, wie sie einen offenen Himmel erhalten könnten. Und dann habe ich mit ihnen über die Sünde gesprochen. Dann haben sie gesagt, Herr Maurhofer, ist das jetzt nötig, bevor ich sterbe, mich noch so anzuklagen? Ja, dann wusste ich fast nicht mehr, was ich sagen soll. Aber es geht nicht anders. Wir müssen einmal sagen, ich bin schuldig vor Gott. Und genau hier liegt die Not des Menschen. Wir sind stolze Wesen. Wir können uns schlecht vor diesem heiligen Gott beugen und sagen, ich bin schuldig geworden an dir, dem ewigen heiligen Gott. Und ich bringe dir meine Schuld. Wir haben das immer wieder ein bisschen ein Stück weit gut reden, was wir gemacht haben. statt dass wir uns mal beugen vor Gott. Und er vergibt mir meine Schuld. Und dann darf ich den auferstandenen Christus bitten und sagen, du auferstandener Herr, kehre du jetzt in meinem Leben ein. Und Jesus wird bei mir einkehren und dadurch erhalte ich eine neue Stellung vor Gott, nämlich die Stellung der Gotteskindschaft. Das sind Menschen, die die Gnade Gottes angenommen haben, die bezeugen können, ich habe Vergebung der Sünden, Jesus lebt in mir, ich bin ein Gotteskind. Das sind Menschen, die die Gnade Gottes angenommen haben. Und ich bin voller Dankbarkeit, dass ich wissen darf, während ich jetzt predige, da sitzen viele Menschen vor mir, die genau das gemacht haben, die ihre Sünden Jesus gebracht haben, die Jesus bewusst in ihr Leben aufgenommen haben und wissen, ich habe Vergebung der Sünden, ich bin ein Gotteskind. Das ist Gnade und weckt in mir immer wieder eine große Dankbarkeit, auch hier für diese Gemeinde. Ich bete immer noch ganz viel für diese Gemeinde und für viele, wo ich immer sagen muss, danke. Danke, dass sie dich annehmen konnten, Herr Jesus, dass sie dich als Retter annahmen. Und wenn wir Jesus als Retter angenommen haben, nimmt uns der Heilige Geist, der ja in unser Leben kommt, durch Christus, nimmt er uns und fügt uns in die Gemeinde Jesu ein. Auch das ist Gnade. Dass uns Gott nicht nur erlöst, sondern einfügt in die Gemeinde Jesu. Aber er erwartet von denen, die in die Gemeinde Jesu eingefügt werden durften, dass sie sich auch zu dieser Gemeinde halten, dass sie ein Ja finden zur Gemeinde. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft, derer sie sich bekehrt und eine Wiedergeburt erlebt haben. Und das sind meine Brüder und Schwestern im Glauben. Das heißt, ich kann sie nicht auswählen, sie sind da, wenn ich komme oder komme noch dazu. Brüder und Schwestern, das sind nicht Freunde und Freundinnen, das sind Brüder und Schwestern. Und die muss ich lernen zu bejahen. Und einige haben manchmal ein bisschen Mühe, dass in der Gemeinde Brüder und Schwestern sind. Sie hätten gerne nur Freunde und Freundinnen dort. Klar, vielleicht werden einige so ein bisschen so. Aber im Großen und Ganzen, dass wir lernen, die Gemeinde zu bejahen. Als Gemeinschaft, als ein Leib Jesu Christi und dass wir uns treu zur Gemeinde halten, die Gottesdienste besuchen, in den Gebetsstunden mittragen helfen, auch in den Bibelseminaren da sind, um uns vom Wort Gottes weiterführen zu lassen. Wenn wir nun diese Gnade Gottes angenommen haben, sagt Paulus hier etwas total Gewaltiges. Er sagt, in ihm, wenn ihr also diese Gnade angenommen habt, in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden. In allem Wort und aller Erkenntnis. Also dadurch, dass wir Jesus aufgenommen und der Heilige Geist in unser Leben kam, sind wir in allem reich gemacht worden. Und jetzt deutet er das noch, was er darunter versteht. Wir sind in allem Wort reich gemacht worden. Das heißt, durch den Heiligen Geist sind wir befähigt, die Bibel, das Wort Gottes zu verstehen. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, haben wir den Eindruck, ist das ein komisches Buch. Und wieso können Menschen so viel anfangen mit dem und so weiter? Aber wenn ich den Heiligen Geist habe, dann öffnet mir der Heilige Geist die Bibel, dass ich sie verstehen kann. Und dieses Verstehen ist ein wachstümliches Verstehen. Ich kann die Bibel immer noch tiefer verstehen, noch gründlicher verstehen. Aber eines nimmt uns Gott nicht ab. Wir müssen nämlich die Bibel lesen. Und da habe ich ein Problem heute. Man hat so viel zu tun, ich sage euch, und das iPhone ist so interessant, Smartphone auch und all das Zeugs, und es gibt noch den Fernseher, das Internet auch noch. Und dann muss doch Gott verstehen, dass wir doch keine Zeit haben, so ein altümmerliches Buch zu lesen. Und da liegt eine riesige Not heute. Wir müssen unbedingt die Bibel lesen. Ich bin in allem Wort reich gemacht, wenn ich sie lese. Und wenn ich in den Gottesdiensten, wenn ich anwesend bin, in den Predigten mich frage, Herr Jesus, was willst du durch diese Botschaft mir sagen? Ich bin sehr dankbar für alle, die mithören. Man sieht nämlich im Gesicht, wenn ihr abschaltet. Und das ist jeweils als Verkündiger nicht gerade erfreulich. Also dass man mithört, mitdenkt, dass ich sage, Herr Jesus, ich will offen sein für das, was du mir zu sagen hast, durch dein heiliges Wort. Also es geht auf der einen Seite um das Verstehen des göttlichen Wortes. Eigentlich ein Wunder, aber jetzt kommt es noch mehr. Wir sind auch in aller Erkenntnis reich gemacht. Gott will mir jetzt zeigen, was dieses verstandene Wort Gottes in meinem Leben bewirken will. Wisst ihr, wir können sehr viele Dinge wissen, verstehen und unser Leben wird nicht berührt durch dieses Wissen. Und jetzt wird hier gesagt, wir haben auch die Erkenntnis, das heißt, das, was ich verstanden habe, will jetzt in meinem Leben etwas bewirken, will etwas umsetzen. Auf der einen Seite will das Wort Gottes mir zeigen, wie lieb mich Gott eigentlich hat. Dieses Wort will mich trösten. Dieses Wort will mich stärken. Dieses Wort will mich aufrichten. Ich hatte früher, als ich noch in einer depressiven Phase war, habe ich immer in meiner Hosentasche so einen Bibelvers gehabt. Und da stand drauf, Jesaja 41, 13, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und ich habe das immer wieder, klar, ich konnte das schon auswendig, ist ja nicht so ein langer Satz. Aber ich musste das ab und zu wieder aus meiner Hosentasche nehmen und lesen, laut lesen, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und einige von euch müssen das jeden Tag auch mal sagen. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und Erkenntnis ist, dass ich das beanspruche und sage, jawohl, danke Jesus, dass du mir hilfst. Danke. Dass ich das annehmen darf, dass du helfend in meine Situation eingreifst. Auch wenn ich körperlich schwach bin, auch wenn ich niedergeschlagen bin, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das sagt mir Gott. Und dann ist es auch, dass das Wort Gottes mich bewahrt vor falschen Entscheidungen. Wir alle haben immer wieder Entscheidungen zu treffen. Ich habe geglaubt, das müssen nur junge Menschen, aber Ältere müssen das auch. Und immer wieder haben wir neue Entscheidungen zu treffen. Und jetzt bewahrt mich dieses Wort vor falschen Entscheidungen. Dass ich nicht 5 Jahre später sagen muss, oi, das war blöd, das hätte ich nicht so machen sollen. Das nützt gar nichts. Bestens, ich mache es jetzt gerade richtig. Also, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe in meinem Leben, hilft mir das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt mir bestimmte Dinge, die habe ich jederzeit umzusetzen. Das ist immer so, dass das Wort Gottes das von mir erwartet. Das, was das Wort Gottes von mir erwartet, ist, dass ich zu der mich anfechtenden Sünde immer ein Nein habe. Wir alle, die wir hier sind, haben noch einen zur aller Sünde geneigten Leib. Auch wenn ich tiefgläubig bin, ich auch, aber wir haben immer noch einen zur aller Sünde geneigten Leib. Wir haben ab und zu eine Sehnsucht, zur Sünde hingezogen zu sein. Und jetzt sage ich mit Hilfe von Jesus zu dieser Sünde, nein, mache ich nicht. Ich sage nein. Die Bibel sagt mir, das ist deine Aufgabe, dieses Nein zu sagen. Und nicht dich zu entschuldigen und sagen, ich hatte eine schwache Stunde und weiß nicht was alles, sondern dass ich sage, nein, mache ich nicht. Und weiter beauftragt mich die Bibel. Ganz klar, dass ich allen Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat, das sind die Eltern, die Geschwister, der Ehepartner, die Kinder, dass ich denen immer mit Liebe begegne. Dass ich sie ständig mit Liebe beschenke. Die Quelle dieser Liebe, das bin nicht ich, das ist Jesus. Und ich soll dem anderen immer wieder zeigen, ich mag dich, ich habe dich gern, ich schätze dich, zum Glück bist du da, hey, habe ich dich gern. Dass ich Liebe weiterschenke. Wisst ihr, wir können ganz andere Dinge weiterschenken. Wir können dem anderen fordernd begegnen. Wir können dem anderen zeigen, dass er mich verletzt hat. Wir können dem, ja und so weiter. Wir sollen Liebe weiterschenken. Wisst ihr, es kommt der Tag, wo wir einmal dankbar sind, dass wir dem anderen Liebe geschenkt haben. Nämlich, wenn wir am Sterbebett voneinander Abschied nehmen. dass wir Liebe weiterschenken. Und weiter, dass ich all denen, die mich verletzt haben im Leben, dass ich ihnen vergebe. Ihr habt alle Menschen in eurem Leben, die haben euch verletzt. Die haben euch zutiefst Schmerzen zugefügt, innerlich. Und bitte vergebt denen. Vergeben heißt auch, dass ich es mal lasse. Einige sagen, du, ich habe dem vergeben, aber soll ich dir mal erzählen, was er gemacht hat? Dann sage ich, ja. Ist das jetzt vergeben? Kaum sagen sie das Wort vergeben, erzählen sie schon weiter. Ich meine nicht das Vergeben, sondern ich meine das Vergeben, wo ich nachher schweigen kann darüber. Das meine ich. Dass ich sage, Herr Jesus, hilf mir zu vergeben, dass ich nicht mehr ständig daran denken muss. Und wenn ich diese Person sehe, dass mir nicht alles gleich in den Sinn kommt, dass ich mal das ablegen kann. Und vergib uns unsere Schuld, sagt Jesus, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wir haben alle unsere Schuldiger. Es ist keines hier, das sagen könnte, ich weiß nicht, von was du redest. Und dass wir den Menschen vergeben, wirklich vergeben. Und nicht erst auf dem Sterbebett, sondern vorher. Dass wir alles vergeben. Und jetzt steht hier, wenn ich das Wort Gottes, das ich verstanden habe, umsetze, führt das zur Festigung des Zeugnisses des Christus in der Gemeinde. Wie ist das zu verstehen? Wenn ich nämlich das Wort Gottes, das ich verstanden habe, umsetzen will, merke ich, dass meine eigene Kraft dazu nicht ausreicht. Wenn ich das nämlich aus Willensakt will und sage, so Herr Jesus, zum Glück, ich habe das verstanden, so jetzt setze ich es um, plötzlich muss ich sagen, ich habe einfach die Kraft nicht dazu. Es geht nicht, auch wenn ich das will, ich schaffe es nicht. Und jetzt sagt mir Jesus, aber das habe ich doch schon längst gesagt, ohne mich könnt ihr nicht gerade viel tun. Nein, steht ganz anders. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist nicht gerade viel. Oder? Und wenn ich jetzt das, was ich verstanden habe, umsetzen will, merke ich, es geht nicht ohne die Hilfe Jesu. Es geht nicht. Geht nicht. Und deshalb, wenn ich etwas verstanden habe im Wort Gottes, gehe ich auf die Knie und sage, Herr Jesus, hilf mir jetzt, das umzusetzen. In mir ist zu wenig Kraft, das umzusetzen. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich, Herr Jesus. Und einige Gläubige meinen, man wird fromm, dann wird man frömmer, dann wird man ganz fromm. Ich weiß nicht, was nachher noch kommt. Aber das nützt alles nichts. Wir brauchen die Hilfe von Jesus in unserem Alltag. Und je länger wir gläubig sind, je mehr erkennen wir, ohne Jesus schaffe ich es nicht. Und deshalb gehört in meinem Leben alle Ehre Jesus. Einige rackern sich ab im Gläubigsein und denken immer, wo bleibt da der Segen Gottes? Und einige haben das verstanden und sagen, ich schaffe es nicht, er schafft es. Er, Jesus, schafft es. Deshalb wird das Zeugnis des Christus gefestigt, wenn ich versuche, das, was ich verstanden habe, umzusetzen. Da sehe ich, ich bin auf Jesus geworfen. Ich brauche ihn. Ohne ihn schaffe ich es einfach nicht. Und jetzt wird noch ein nächster Gedanke hinzugefügt. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Es sagt, in der Gemeinde da in Korinth habt ihr keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Wir müssen das so sehen. Wenn ich mich bekehre und Jesus durch den Heiligen Geist in mein Leben kommt, bringt der Heilige Geist Gaben in mein Leben hinein. Wir haben von Natur aus Fähigkeiten bekommen. Das habe ich als Lehrer sofort festgestellt, welche Fähigkeiten die Schüler haben. Es gibt mathematische Fähigkeiten, es gibt sprachliche Fähigkeiten, es gibt soziale Fähigkeiten und so weiter. Zum Glück, ich denke, sind wir fähige Menschen. Hey, haben wir viele Fähigkeiten. Aber jetzt kommt hier etwas anderes. Der Heilige Geist bringt Gaben mit, die ich vorher nicht hatte. Die waren nicht in mir angelegt. Der Heilige Geist schenkt mir Gaben, die er von außen in mein Leben hineinträgt. Und diese Gaben werden uns beschrieben in 1. Korinther 12 bis 14 werden alle Gaben aufgezählt. Das sind 16 Gaben. Also er hat nicht alle, aber einfach jeder hat so seine Gaben. Jeder bekommt bei der Wiedergeburt Minimum eine Gabe. Eine. Steht in 1. Petrus 4, Vers 10. Wer eine Gnadengabe empfangen hat, jeder Minimum eine. Einige bekommen mehr. Wie Gott das zuteilt, das weiß er selber. Er teilt die Gaben aus. Aber wozu schenkt er mir die Gaben? Er schenkt mir die Gaben, damit ich in der Gemeinde, in die ich hineingestellt bin, mitdienen kann. Es gibt in jeder Gemeinde viele Dienste zu bewältigen. Und jetzt schenkt Gott die Gaben so, dass all diese Dienste abgedeckt werden können. Das ist schon phänomenal. Gott ist eben allwissend, das kann er bestens machen. Er verteilt also die Gaben so, dass alle Bereiche der Gemeinde genügend Leute da sind, die mit ihren Gaben mitdienen können. Und jetzt sehen wir etwas. Gott beschenkt uns, damit wir ein gottwohlgefälliges Leben führen können. Er beschenkt die Gemeinde, damit sie sich entfalten kann. Er ist ständig im Zentrum, er ist ständig im Mittelpunkt. Und ich möchte hier an der Stelle mal allen ganz herzlich danken, die mit ihren Gaben hier in dieser Gemeinde mitdienen. Ich danke allen, die in der Kinderhütte sich mit diesen Kindern beschäftigen, die im Kids-Treff mithelfen, die in der Jungschar sich einsetzen, im Crossover ihren Dienst tun, in der Jugendgruppe, allen auch im musikalischen Bereich. Vielen Dank für das heute Morgen. Also ich habe mir unwahrscheinlich gefallen. Danke ganz herzlich. Aber ich danke auch allen, die in der Hauskreisarbeit mithelfen, die in der 60-Plus-Arbeit mithelfen, in der Frauenarbeit. Auch den Ältesten möchte ich herzlich danken, die ihre Gaben hier einsetzen. Wisst ihr, einige sollten sich auch noch mal fragen, Herr Jesus, und was soll ich tun in dieser Gemeinde? Wo hast du meinen Platz? Wo sind meine Gaben? Wo kann ich fruchtbar mich einsetzen? Dass die Gemeinde sich entfalten kann. Und weil Gott der Schenkende ist, ist die Gemeinde Jesus orientiert. Er schenkt diese Gaben. Ihm gehört alle Ehre. Und während wir Jesus orientiert sind, wird uns eines klar. Dieser Jesus, der die Gemeinde derart reich beschenkt, ist ein kommender Christus. Jesus, der am Kreuz starb, auferstanden ist, in den Himmel fuhr, wird wiederkommen. Und deshalb sind wir eine wartende Gemeinde. Wir wissen, wir sind nur vorübergehend hier auf dieser Erde. Jesus wird wiederkommen. Die ersten Gemeinden grüßten sich mit dem Wort Maranatha. Das heißt, Jesus kommt. Das haben wir jetzt entwusst. Ja, das haben wir jetzt schon bald 2000 Jahre, sagen wir, Jesus kommt. Und da wird man ein bisschen müde und denkt, ja, ja. Nein, wenn Jesus gesagt hat, ich komme bald, müsste man heute sagen, ich komme bälder. Also wenn er schon bald damals gesagt hat, vor 2000 Jahren, muss man sagen, klar, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Muss man auch sehen. Und wir warten auf Jesus. Und Jesus wird kommen, um seine Gemeinde heimzuholen, und zwar ans Hochzeitsmahl des Lammes. Er bereitet jetzt dieses Hochzeitsmahl schon lange vor. Also es wird furchtbar schön sein, das sage ich euch. Wenn er uns heimholt zum Hochzeitsmahl des Lammes, und dann führt er uns, wenn er die Gemeinde heimgeholt hat, aus Afrika kommen die Gläubigen, aus Australien kommen die Gläubigen, aus China kommen die Gläubigen, aus den Philippinen kommen sie, aus Südkorea, aus Nordkorea, die verfolgte Gemeinde. Und dann werden wir hineingeführt in diesen Hochzeitssaal. Und dort wird unser Name sein. Und Jesus selber wird uns den Platz anweisen. Ja, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und dann wird er zu diesem Hochzeitsmahl gehört das Abendmahl. Und Jesus selber wird uns das Abendmahl austeilen. Und das wird der erste Moment sein, wo wir etwas länger mit Jesus reden dürfen. Und dann sehen wir seine Nägel mal. Ich sage euch, das wird ein Augenblick sein, das kann man gar nicht beschreiben. Dort werden wir hingeführt, in diesen Hochzeitssaal. Und anschließend wird Jesus nach der Hochzeit jedem Gläubigen seinen Auftrag geben, den er auf der neuen Erde und im neuen Himmel ewig zu erfüllen hat. Wisst ihr, wir gehen nicht in den Himmel und nachher wissen wir nicht mehr, was machen. Sondern Gott hat uns einen Auftrag. Und dieser Auftrag entspricht dem Auftrag, den ich auf dieser Erde jetzt erfülle. Er gibt mir einen ewigen Auftrag. Und ich muss sagen, das ist unwahrscheinlich. Und was bewirkt das jetzt in einer Gemeinde, wenn wir wissen, Jesus kommt bald? Wenn Jesus bald wiederkommt, ist es so, dass wir freudig in der Aufgabe stehen, in die uns Gott gestellt hat. Wir sind freudig in unserem Beruf. Wir stehen freudig in unserer Ehe, in unserer Familiengestaltung, der Kindererziehung. Wir helfen mit in der Gemeinde, denn der heutige Tag könnte der letzte sein. Einige sagen immer, was muss ich so lange noch in die Gemeinde kommen, bis ich pensioniert werde und weiß nicht was alles. Ich muss sagen, du, warte auf Jesus. Vielleicht musst du nur noch 2,5 Jahre kommen und Jesus holt dich heim. Wisst ihr, wenn wir nicht wartend sind, werden wir müde im Dienst. Darf ich es noch einmal wiederholen? Eine nicht wartende Gemeinde wird müde im Dienst. Ich muss ja noch so lang und man weiß nicht, wie lange das noch geht. Aber wenn ich weiß, Jesus kommt wieder, ich habe genauso gelebt jetzt mein Leben. Deshalb hatte ich so viel Kraft in meinem Leben. Ich habe Jesus erwartet und gesagt, nur noch kurz muss ich da etwas machen auf der Erde. Und ich möchte noch so viel machen, damit ich einmal von ihm geehrt werde und sagen, Armin, danke. Danke, dass du deine Zeit so reich gefüllt hast. Das ist, wir machen gerne unseren Dienst. Wir lieben unseren Ehepartner gerne. Wir setzen uns gerne in der Familie ein. Wir setzen uns gerne in der Gemeinde ein. Jesus kommt bald. Und noch etwas, wir haben eine Sehnsucht. Wenn ich einmal weggerückt werde in diesen wunderbaren Hochzeitssaal, möchte ich, dass möglichst viele mit mir kommen. Dass meine Kinder auch dort sind in diesem Hochzeitssaal. Dass meine liebe Freundin auch einmal neben mir sitzt, dort in diesem Hochzeitssaal. Dass die Bekannten, mit denen ich so viel befreundet bin, dass die auch mit können. Dass wir miteinander dieses wunderbare Fest genießen können. Ich habe eine Sehnsucht, andere Menschen noch zu Jesus zu führen. Die Zeit, die mir noch bleibt, dass ich mich investiere in andere, damit sie Jesus finden könnten. Und dass ich bete für Menschen und sage, Herr Jesus, schenk, dass sie sich bekehren können, dass sie eine Wiedergeburt erleben, dass sie an diesem wunderbaren Hochzeitsmahl einmal teilhaben dürfen. Das ist unsere Sehnsucht. Zusammenfassend haben wir gesehen, Jesus ist es, der uns mit Gnade beschenkt. Er ist es, der in seiner Gnade, wenn wir sie annehmen, die Sünden vergibt. Er schenkt uns die Stellung der Gotteskindschaft und fügt uns in die Gemeinde Jesu ein und sagt, das ist dein Platz. Und dann ist er es, der uns das Verständnis für die Bibel öffnet. Dass ich die Bibel verstehen kann und dann zeigt er mir, und achte mal, wenn du das verstanden hast, bitte, dann hat das folgende Auswirkung auf dein Leben. Sage Nein zur Sünde. Beschenke alle, die in deinem Umfeld sind, mit Liebe. Und bitte, vergeb denen, die dir wehgetan haben. Und dann erkennen wir, das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Das geht nicht. Man muss auch sehen, die anderen tun manchmal so blöd, da muss man auch mal sagen. Es ist nicht das Thema, wie sich die anderen verhalten, ist kein Thema. Sondern ich soll die anderen beschenken mit Liebe. Und das geht nur mit Hilfe von Jesus. Dass ich lerne, aus seiner Kraft mein Leben zu gestalten. Das ist eigentlich das Geheimnis des Gläubigseins, dass ich lerne, aus der Kraft Jesu zu leben. Und dann sagt uns dieser Text, und Gott hat jedem Gnadengaben geschenkt in einer Gemeinde. Und wir sollen mit diesen Gaben mitdienen in der Gemeinde. Dass wir mithelfen können, mitdienen können in der Gemeinde. Und dass Gott uns brauchen kann, dass vieles geschieht noch durch uns. Und vor allem eine Sehnsucht. Dass wir viele Menschen mitnehmen können, Jesus entgegen, wenn er wiederkommt. Jesus kommt wieder. Er ist der Schenkende. Ihm gehen wir entgegen. Und deshalb wollen wir möglichst viele Menschen mitnehmen in die Herrlichkeit. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Und vor allem danke ich dir für deine Gnade. Du bist es, der aufgrund des Erlösungswerks uns die Sünden vergibt. Du bist es, der uns die wunderbare Stellung der Gotteskindschaft schenkst. Du bist es, der uns einfügt in die Gemeinde. Und du bist es, der durch den Heiligen Geist uns dein wunderbares Wort öffnet, dass wir es verstehen können. Und du zeigst uns auch, wie wir dieses Wort im Alltag umzusetzen haben. Sei es am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Und du zeigst uns ebenso, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern dass wir deine Hilfe brauchen. Und bitte schenk, dass wir nicht uns immer wieder entschuldigen, wenn wir andere so anfauchen im Alltag, wenn wir anderen wehtun und sagen, das ist einfach meine Art, sondern dass wir sagen, es tut mir leid. Ich will mit deiner Kraft, Herr Jesus, andere mit Liebe beschenken. Und ich will denen, die mir wehgetan haben, will ich vergeben und es ihnen nicht nachtragen. Bitte hilf uns doch, gläubig zu leben. Ich flehe dich an, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du hier Gnadengaben in diese Gemeinde geschenkt hast. Und ich danke dir auch für alle, die hier mithelfen und mittragen, sei es in der Kinderhütte, sei es im Kids-Treff, in der Jungschar, im Crossover, in der Jugendarbeit, im musikalischen Bereich, sei es in der 60-Plus-Arbeit, Frauenarbeit und in den vielen anderen Diensten. Vor allem segne auch die Ältesten, die hier mithelfen und auch alle die, welche sonst einen Dienst tun. Aber Herr Jesus, vor allem schenkt, dass wir Wartende sind und dass wir nicht müde werden in unserem Dienst, sondern dass wir wissen, du kommst bald, Herr Jesus. Vielleicht müssen wir noch 2-3 Wochen den Dienst für dich tun auf dieser Erde. Und dann ist alles schon vollendet. Bitte schenk, dass wir auf dich warten und uns freuen, einmal mit dir an diesem wunderbaren Hochzeit teilnehmen zu dürfen. Wenn wir dich sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Herr Jesus, man kann es gar nicht in Worte fassen, wenn wir dich einmal sehen und du uns das Abendmahl austeilst und uns in Liebe begegnest bis in alle Ewigkeit. Wir beten dich an. Amen.